Wissen fürs Leben, diese Bildungsreihe der Arbeiterkammer in Feldkirch, will ja anregen, inspirieren, ermutigen, Perspektiven aufzeigen, das Leben sinnvoll zu gestalten. Deshalb war es mir ein großes Anliegen und ein persönlicher Wunsch, die heutige Referentin und ihr Thema und ihre Erfahrungen gleichsam programmatisch an den Beginn des neuen Jahres zu stellen. Tu etwas, dann tut sich etwas. Tu etwas, das meint in diesem Titel nicht in egoistischer Selbstbezogenheit nur etwas für die eigene Wellness, für das eigene Wohlfühlen, für die eigene Gesundheit zu tun, auch wenn das immer wieder gelegentlich notwendig ist, sondern tu etwas, das meint etwas für andere tun. Anderen helfen, Not lindern, Hoffnung geben, Frieden fördern, Gerechtigkeit herstellen, die Welt gestalten. Ein solches Engagement ist in den letzten Jahren oder fast kann man sagen Jahrzehnten immer wieder schlecht gemacht worden. Von den Ratgebern gepredigt wurde und wird vielfach die Kunst, ein Egoist zu sein. Das war ein Bestseller in den 70er Jahren, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, von Josef Kirschner. Und Menschen, die Gutes taten, die sich für andere einsetzen, die wurden schnell einmal als Gutmenschen verächtlich gemacht oder als hilflose Helfer verdächtigt und belächelt. Deshalb glauben heute viele, man kann eh nichts machen und es sei sinnlos, sich für das Wohl anderer einzusetzen. Man gefährde dadurch nur seine eigene Gesundheit, werde vielleicht krank. Man könne heute bestenfalls sich empören oder in modischer Art ein Wutbürger sein. Es gibt aber auch Menschen, die sich in beeindruckender Weise einsetzen für andere, für Arme, für Notleidende, für Benachteiligte, für Menschen am Rand der Gesellschaft, für die Modernisierungsverlierer, für die Opfer von Krieg und Vertreibung. Das sind auch viele Menschen in Vorarlberg, wie etwa Elmar Stüttler von Tischlein Deck Dich, Maria Turnherr vom Postfach für jeden, der verstorbene Kaplan Emil Bonetti vom Haus der jungen Arbeiter, oder es machen viele Vorarlberger im Ausland, wie die Ärztin Elisabeth Neyer, Pater Georg Borschil, Erwin Kreutler oder viele andere, Dr. Toni Ruß, Preisträger der Vorarlberger Nachrichten. Eine von diesen Menschen, die sich in beeindruckender Weise für andere einsetzen, ist Doraya Eberle. Sie ist ausgebildet als diplomierte Sozialarbeiterin in Salzburg und Wien. Sie engagierte sich in der Gemeinde und in der Landespolitik. Sie war 6 Jahre lang Landesrätin in Salzburg, Mitglied der Salzburger Landesregierung von 2004 bis 2010. Sie hat sich jahrelang in verschiedenen sozialen Hilfsprojekten engagiert und sie gründete jetzt vor ziemlich genau 20 Jahren im Jugoslawienkrieg zusammen mit ihrem Mann Alexander die Aktion Bauern helfen Bauern, eine langfristige Hilfe zur Selbsthilfe. Und heute ist Doraya Eberle die Vorsitzende dieser Hilfsorganisation. Sie hat für ihr 20-jähriges Engagement zahlreiche Auszeichnungen bekommen, Landesauszeichnungen, aber zum Beispiel 2003 auch wurde Doraya Eberle in Sarajevo die Auszeichnung Humanistin des Jahres vom Internationalen Verband der Menschlichkeit verliehen. Ich freue mich sehr, liebe Frau Eberle, dass Sie meine Einladung nach Vorarlberg so spontan und unkompliziert angenommen haben und ich bin erleichtert, dass Sie trotz der wegen akuter Lawinengefahr gesperrten Arlbergstrecke, allerdings mit beträchtlichem Zeitaufwand, 7 Stunden hat es gebraucht von Salzburg bis Feldkirch, dass Sie gut nach Feldkirch gekommen sind. Ganz herzlich willkommen.
Ich komme irgendwie recht komisch vor mit dem Ding, aber ich muss mich eh nicht anschauen. Gott sei Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Dr. Köpp, danke vielmals für die Einladung. Auch wenn es länger gedauert hätte, wäre ich gekommen. Ich habe mich gefreut über die Einladung und ich habe mich gefreut über das Vertrauen, was Sie in mich gesetzt haben, weil wir uns ja einmal nur ganz kurz bei den Goldecker-Dialogen gesehen haben. Ich werde heute keinen Vortrag halten, so wie ein Lebensberater oder so, dass jeder irgendwas nach Hause nimmt, sondern ich werde ein ganz persönliches Lebenszeugnis hier geben von dem, was in meinem Leben passiert ist, was ich getan habe, damit sich etwas tut. Oft nicht bewusst, muss ich dazu sagen, aber jetzt bin ich fast 60 und wenn ich so zurückblicke, dann war schon viel Aktives dabei. Vieles ist mir passiert im Leben. Oft hatte ich Glück in meinem Leben, aber vieles war schon aktiv und ich werde versuchen, dieses Zeugnis zu geben. Ich werde ein paar Fragen stellen, wenige Antworten geben und würde mir wünschen, das habe ich auch dem Herrn Dr. Köpp gesagt, dass Sie mir im Anschluss Fragen stellen. Ich weiß, dass die Vorarlberger etwas zurückhaltend sind, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, weil ich eigentlich Monologe nicht aushalten kann. Ich bin gerne im Dialog. Es gibt auch keine blöden Fragen, es gibt vielleicht nur blöde Antworten. Also das möchte ich vielleicht gleich am Anfang sagen. Zuerst möchte ich mich mal vorstellen, wer ich überhaupt bin. Also ich bin die Doraya Eberle, ich bin 57 Jahre alt, ich bin die dritte von oben von 10 Kindern. Ich habe 9 Geschwister, ich habe 61 Cousinen ersten Grades. Das heißt, ja, sowas gibt es auch noch. Ich komme aus einer Großfamilie, aber nicht nur aus einer Großfamilie, sondern aus einer unglaublich geborgenen Familie. Meine Mutter sagt oder sagte, sie ist leider vor einem Jahr gestorben, dass ich mit Abstand das Schlimmste dieser 10 Kinder war und mit einem Schild in der Hand geboren bin, wo drauf stand, ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Ich kann mich nicht ganz erinnern, aber das hat so ein bisschen mein Leben geprägt. Ich habe dann irgendwie recht und schlecht einige Schulen in meinem Leben absolviert und bin dann mit sanftem Druck meiner Mutter, ich sage bewusst sanftem Druck, ich werde die Geschichte dann kurz erzählen, wie man zu solchen Glücksmomenten kommt, nach Wien in die Sozialakademie gegangen, habe 3 Jahre die Sozialakademie gemacht, bin Sozialarbeiterin geworden und habe dann 17 Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet für, damals hieß das noch schwer erziehbare Jugendliche, vor allem mit Jugendprostituierten und Drogenjugendlichen. Es war sicher eine der schönsten und prägendsten Zeiten meines Lebens, obwohl es vielleicht auch die schwierigste Zeit war, weil ich aus so einem anderen Elternhaus komme und so behütet war und unter so einer Käseglocke eigentlich aufgewachsen bin. Und wenn man dann plötzlich mit 22 Jahren mit der Realität, mit der traurigen Realität konfrontiert wird, war das schwer für mich, aber ich bin mit diesen Jugendlichen bis zum heutigen Tag mitgewachsen. Ich habe vor 31 Jahren, Gottlob, meinen Mann geheiratet. Ich würde ihn noch 10-mal heiraten. Also das heißt, ich bin mit allen Höhen und Tiefen glücklichst verheiratet. Ich hatte leider nicht das Glück oder den Segen oder wie immer man das nennt, eigene Kinder zu haben. Ich habe 12 Kinder verloren und habe mich entschieden, mit meinem Mann nach meiner 12. Fehlgeburt in die Mission zu gehen. Ich wollte keinen Arzt mehr sehen und ich wollte auch keine Schwangeren mehr sehen und ich wollte eigentlich mit dem ganzen Thema aufgeräumt haben. Und irgendwie kam dann, es gibt keine Zufälle, inzwischen glaube ich auch an Wunder, die Mutter Teresa in unser Leben. Bei einem Familienkongress in Wien 1988, wo ich gearbeitet habe und die Kinderbetreuung übernommen habe von denen, die bei diesem Kongress teilgenommen haben. Das war damals in der UNO City, wo glaube ich 20.000 Menschen in einer Woche waren. Und die Schlussreferentin war die Mutter Teresa. Und wie der Vortrag beendet war von ihr und ich mein Büro aufgeräumt hat, kam jemand zu mir und hat gesagt, bist du die Doraya Eberle? Ja. Heißt dein Mann Alexander? Ja. Morgen um 6 Uhr früh möchte euch die Mutter Teresa gerne sehen. Also das ist so ein bisschen wie wenn der Papst heute hier anruft und sagt, er möchte mit Ihnen frühstücken oder so. Und ich weiß jetzt noch, obwohl das 23 Jahre her ist, dass ich mir so in der Nacht eingeredet habe, was könnte die denn wollen? Die wird sich wahrscheinlich bedanken bei jedem, der da bei dem Kongress mitgearbeitet hat. Und so bin ich da mit meinem Mann um 6 Uhr früh in die große Pfarrgasse gegangen und da waren gar nicht alle, die beim Kongress gearbeitet haben, sondern es war eine Messe und mein Mann und ich sind ganz hinten gesessen. Und nach der Messe hat sie sich umgedreht und hat gesagt, seid ihr das Ehepaar ohne Kinder? Und ich habe gesagt, ja. In 4 Monaten kommt ihr zu mir nach Indien und ihr werdet ein ganz besonderes Kind von meiner Hand bekommen. Das nennt man wie die Jungfrau zum Kind. Und am Heiligen Abend 88 hat sie uns dann angerufen, zwei Monate später, weil wir ihr unsere Nummer gegeben haben, gesagt habe, ich soll so schnell wie möglich nach Indien kommen. Und sie hat meine Tochter im Arm. Da wusste ich das erste Mal, dass das ein Mädchen ist. Ich bin dann mit meiner Mutter nach Indien geflogen und wir haben am 28. Januar 1989 unsere Theresa geholt, die 6 Monate alt war und 2,4 Kilo gewogen hat. Mehr, glaube ich, brauche ich nicht dazu sagen. Ich war dann 11 Monate mit ihr im Krankenhaus und ein Jahr später kam unser Antonius. Beide sind stinknormale Kinder mit schwierigster spätpubertärer Zeit, kann ich nur sagen. Es geht mir gleich wie allen anderen oder vielen anderen hierinnen wahrscheinlich. Aber ich bin vielleicht im Unterschied zu einigen anderen eine unendlich dankbare und glückliche Mutter, auf diese Art und Weise Mutter geworden zu sein. Ich sehe nicht mehr, dass meine Kinder anders ausschauen. Ich sehe nicht, dass sie eine andere Hautfarbe haben. Mir fehlen die ersten 9 Monate nicht. Mir fehlen auch die ersten 6 Monate nicht. Aber ich bin erschüttert, was ich jeden Tag an Rassismus mit meinen Kindern erlebe. Und das mitten in Europa. Gut. 4 Jahre, nachdem wir unsere Kinder bekommen haben, hat der Krieg in Bosnien begonnen, 1992. Und ich saß mit meinen kleinen Kindern, die Theresa war 4 und der Antonius war 3, vorm Fernsehen. Und irgendwie, und das weiß ich noch nach 20 Jahren, war das einfach ein Bauchgefühl, zu sagen, ich muss dorthin. Viele fragen mich, wie fängt man so eine Organisation an oder wie tut man was, damit sich was tut? Das sind so Dinge, die nennt man Bauchgefühl, die nennt man Schicksal, die nennt man Fügung, die nennt man innere Stimme, die nennt man, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kam mein Mann rein und ich habe ihm gesagt, bitte lass mich fahren. Und er hat gesagt, ja, fahr. Und dann kam meine Mutter, weiß ich auch noch, und die hat gesagt, bist du verrückt? Kannst du doch nicht fahren lassen, die hat 2 kleine Kinder. Immer will sie woanders sein und immer ist sie beim Übernächsten und nie ist sie beim Nächsten. Und da hat mein Mann gesagt, besser, sie fahrt mit meiner Erlaubnis, weil sie wird sowieso fahren. Und ich bin dann am nächsten Tag, kurz vor Weihnachten, 1992, einfach losgefahren. Ich würde das heute nie wieder tun, muss ich gleich dazu sagen. Ich bin ins Auto gestiegen und bin Richtung Front gefahren, wissend, dass die irgendwo in Zagreb ist. Und ich erzähle das nur so lange, weil das so Dinge sind im Leben, wo sich was getan hat aus diesem Ja sagen, ohne zu wissen, was für eine Konsequenz das hat. Und ich bin dann kurz vor Zagreb an einer Tankstelle, zu der Zeit gab es weder ein Handy noch irgendwas anderes, hat mich ein Priester angesprochen, der hat eine Salzburger Autonummer gesehen, auf perfektem Deutsch, hat gesagt, was machen Sie hier? Ja, ich möchte an die Front. Ich gesagt, sind Sie verrückt? Sie kommen jetzt mal zu mir in mein Kloster, ich fahre morgen sowieso nach Sisak, das war 60 Kilometer südlich von Zagreb, und da können Sie mit mir fahren. Und am selben Abend, nach dem Abendessen, sagt er, ich gehe jetzt noch in ein Lazarett, ich habe einen Anruf bekommen, würden Sie gerne mitgehen? Neugierig wie ich bin, ich sage, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, bin mitgegangen. Und dann sind wir in ein Zimmer gegangen, wie man sich das so vorstellt, ein Lazarett, wo viele Menschen, Kranke, Verletzte gelegen sind, unter anderem ein junger Mann, der keine Hände und Füße mehr hatte. Und zwar von hier weg und von hier weg. Nichts, nur mehr dieses Stück und den Kopf. Und neben ihm stand seine junge Frau und ein kleines Kind. Und der Pater Alois hat sich auf sein Bett gesetzt und sie haben kroatisch gelacht und geblödelt und ich habe kein Wort verstanden. Und ich weiß heute noch, nach so vielen Jahren, dass das so eine wunderbare Stimmung war. Und wie die da herumgelacht haben, habe ich mir gedacht, das weiß ich auch noch, dieser Mensch kann nie wieder für seine Familie sorgen. Dieser Mensch kann nie wieder seine Frau umarmen. Dieser Mensch kann nie wieder mit seinem Kind spielen. Er kann sich nicht einmal selber umbringen. Wie ich da mit dem Pater Alois zurückgefahren bin und ihm ziemlich betroffen gesagt habe, Pater Alois, wie kann man so fröhlich sein, wenn man so ausschaut? Wie kann man so glücklich trotz allem sein? Und dann sagt er, weißt du, Doraya, seine Frau hat mich angerufen, dass ich komme, damit wir gemeinsam Gott danken, dass er lebt. Und ich habe damals ein Gelübde gemacht, für mich ganz persönlich, wenn dieser Mensch ohne Hände und Füße Gott dankt, dass er lebt, dann wäre ich mein ganzes Leben mit 2 Händen und 2 Füßen und einem Hirn und ab und zu auch noch einem Herz in den Dienst von dem Nächsten stellen, ohne zu wissen, was passiert. Und ich bin dann am nächsten Tag mit dem Pater Alois an die Front gefahren und das kann man niemand erzählen. Vielleicht die ältere Generation, die hier noch erinnern sitzt, hat vielleicht noch Bilder im Kopf, aber man kann auch nicht drüber reden, es war einfach nur schrecklich. Es war die Drina, der Fluss, und die Menschen sind drüber geschwommen und haben ihre Tiere mit drüber genommen. Dann standen Busse und mit riesen Schildern, dann hat man einfach die Leute rein, da stand drauf Turnhalle Itzling und ich sage jetzt Feldkirch irgendwo und Schweiz und Deutschland, und die sind alle dort hineingestopft worden und sind abgefahren, und das war's. Und viele dieser Menschen haben Englisch oder auch Deutsch gesprochen und haben gesagt, wir wollen nicht weg, wir wollen nicht Flüchtling sein, wir wollen ein Dach über den Kopf haben. Ich bin dann 2 Tage vor Weihnachten nach Hause gefahren und am selben Abend war die Sendung von Thomas Gottschalk im Fernsehen, Wetten, dass. Und die Wette hieß, glaubt ihr, dass 100 Männer in 100 Stunden 100 Holzhäuser bauen können? Und Ende der Sendung war das Ende dieser 100 Stunden auf einem Fußballplatz in Köln, wo diese Häuser gerade fertig gebaut worden sind. Ich habe sofort im Fernsehen angerufen, habe gesagt, gibt es einen von diesen 100, der in der Nähe von Salzburg wohnt? Ja, das ist der Hans Fritz aus Rimsting und der ist einer von denen, der die Häuser baut. Den habe ich gleich angerufen, habe gesagt, Herr Fritz, lernen Sie mir bitte sofort so ein Haus zu bauen. Dann hat er gesagt, bei Erna im Garten oder bei mir? Ich habe gesagt, nein, bei Erna nichts bei mir. Und dann bin ich rübergefahren und habe gelernt, in 4 Tagen so ein Haus zu bauen. Und habe dann 100 Briefe geschrieben an Freunde, an Bekannte, an Familie, an Menschen, wo ich wusste, dass sie Geld haben, dass sie Holz haben. Und der Erste, der geantwortet hat, war ein Bauer. Und deswegen heißen wir Bauern helfen Bauern. Ich bin dann am 1993, mit den ersten 4 Häusern, wie wir je über die Grenze gekommen sind, oder 4 Grenzen, weiß ich bis heute nicht, ohne Zollpapiere und nichts, und haben an der Front das erste Haus aufgebaut. Die ersten 40 Häuser habe ich selber gebaut, auch mit meinem Mann dann. Und die anderen 960, wir haben fast 1000 Häuser, haben die Menschen sich selber aufgebaut. Tu was, dann tut sich was. Hätte ich damals nicht das erste Haus gebaut, hätten wir nicht über 3000 Menschen wieder nach Hause bringen können. Sowas geht so schnell. Man stellt ein Haus in 4 Tagen auf, kostet nicht einmal 3000 Euro, gibt den Menschen den Schlüssel und sie haben wieder nicht nur ein Zuhause, sondern sie haben auch die Würde. Bei den Häusern ist es nicht geblieben. Unsere Organisation gibt es jetzt seit 20 Jahren. Wir haben über 2000 LKWs hinuntergebracht. Ich traue mich zu sagen, dass 90% von dem, was wir hinuntergebracht haben, unser aller Überfluss ist. Das da, und ich bin sehr knallhart, wenn es um das geht. Da bin ich nicht nur nett, wenn ich darüber rede, aber das heißt, wir haben 2000 LKWs füllen können mit den Dingen, die wir nicht mehr brauchen, wo wir froh sind, dass wir sie los haben, auch in unserem Wording-Stoff. Frau Eberle, du gerade ausmisten, könnten Sie die Sachen machen. Nein, danke, Ihren Mist will ich nicht. Aber ich kann dazu sagen, dass diese Füllung dieser 2000 Lastwagen tausende Menschenleben gerettet hat. Es ging nämlich in dieser Zeit unten nicht ums Frieren, sondern es ging ums Erfrieren. Ich habe selber Menschen gesehen und erlebt, die erfroren sind. Eine Flugstunde von hier. Und es ging nicht ums Hungern, sondern es ging ums Verhungern. Und ich habe selber Kinder gesehen, die verhungert sind. Mitten in Europa. Eine Flugstunde von hier. Wir haben dann angefangen, landwirtschaftliche Geräte hinunterzubringen. Wir haben Saatgut hinuntergebracht. Wir haben eine Ambulanzstation aufgebaut. Wir haben eine Organisation, die heißt das tägliche Brot. Und. Und dann hatten wir die Idee, dass ein Haus alleine nicht genügt, und haben uns gedacht, wir bringen den Menschen Tiere. Wenn du ein Tier hast, dann bleibst du. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach jeden Bürgermeister im Land Salzburg angeschrieben. Wir haben 119 Gemeinden und haben geschrieben, lieber Herr Bürgermeister, wetten, dass du bereit bist, eine Kuh für Bosnien zu spenden. Und diese Kuh muss aber trächtig sein. Das heißt, eine schwangere Kuh. Dann haben wir das ins Internet gestellt, das gab es damals schon, und natürlich hat jeder Bürgermeister nachgeschaut, bald sitzen, haben wir schon 2 Kühe, da muss Anif 3 und so weiter. Und dann haben wir in kürzester Zeit 190 Kühe hinuntergebracht, mit einer einzigen Auflage. Wir haben das Tier einer ethnischen Person geschenkt, das heißt einem Kroaten zum Beispiel, und er musste das Kalb einer ethnisch anderen Gruppe geben. Das war die einzige Auflage. Und das ist hier so leichter gesagt, der Kroate muss es den Muslimen geben, der Orthodoxe muss es dem Kroaten geben und so weiter. Aber das war meistens der, nämlich der Nachbar, der meinen Sohn umgebracht hat oder meine Tochter vergewaltigt hat und. Da kannst du dich nicht versöhnen, wenn du nichts tust, aktiv. Und wir haben 191 Kühe haben wir hinuntergebracht, 191 Mal diese unglaubliche Friedensarbeit erlebt selber, was das bedeutet, wenn du dem anderen vergeben kannst, weil du etwas für ihn tust. weil du einfach und nicht wir haben es getan, wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben. Jede zweite Kuh heißt Doraya unten, die haben aus Dankbarkeit ihnen meinen Namen gegeben. Inzwischen sind wir schon in der dritten oder vierten Generation. Inzwischen baue ich unten auch eine Musikschule und wir sind in dem Gebiet gelandet, in Srebrenica, wo am 11. Juli 1994 an einem Tag das größte Massaker, der größte Genozid mitten in Europa passiert ist, wo nämlich 10.000 junge Männer bis zu Vätern und Großvätern an einem Tag umgebracht worden sind. Wir bringen diese Witwen zurück nach Hause. Wir geben ihnen die Möglichkeit, wieder ein Leben in Würde zu Hause zu führen. Bauernhelfen Bauern hat in all den Jahren ungefähr 600 oder 700 Menschen mitgenommen. Es gibt so viele Leute hier, die sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin in Pension, mir ist so fad. Immer das Gesuche und Gejammer. Und dann sage ich einfach, fahr mit. Und ja, was kann ich da was tun? Er muss selber schauen, mach dein Herz auf und dann wirst du schon was finden. Deswegen sind wir inzwischen ein Riesenteam. Und warum Bauern helfen Bauern noch immer existiert und wir leben ausschließlich von Privatspenden, das muss man auch mal laut hören. 20 Jahre weiß ich nicht, ob ich die zwei Leute, die ich monatlich zahle, überhaupt zahlen kann. Ob ich ein Büro, das Büro, um das laut zu sagen, kostet 80 Euro. Dass man auch mal eine Vorstellung hat, wenn man sagt, eine Hilfsorganisation hat ein Büro. Und alles andere ist ehrenamtlich. Wir haben zwei eigene Lastwagen, es zahlt uns jemand die Versicherung, es zahlt uns jemand den Diesel, es zahlt uns, das sind die Spenden, von denen wir leben. Aber warum wir noch leben, ist, weil ein unglaublicher Teamgeist entstanden ist, weil Menschen gesehen haben, da kann ich aktiv etwas tun, einfach nur mitfahren und da sein, den Menschen auch die Würde wiedergeben. Und mir hat ein Mädchen, und ich nehme viele Jugendliche mit, unlängst geschrieben, vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Und dann denke ich mir, wie schade, dass man so weit wegfahren muss, um das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden, weil wir jungen Leuten, vor allem jungen Leuten, gar nicht mehr die Chance geben, dass sie irgendwo hingreifen oder irgendetwas Gutes tun, bevor wir nicht sagen, hast du eine Ausbildung? Na, ich habe leider keine Ausbildung. Na, dann darfst du nicht. Wer übernimmt die Verantwortung und. Also, ich nehme die Jugendlichen weiterhin und gerne mit hinunter und viele davon haben bestätigt, dass es ihr Leben verändert hat. Am 10. März 2004 bekam ich dann einen eigenartigen Anruf von jemand, der Wilfried Haslauer heißt und Landeshauptmann Stellvertreter in Salzburg. Nicht nur war, sondern noch ist. Ich war mit meinem Mann in Venedig und muss dazu sagen, das Letzte, was ich in meinem Leben tun wollte, ist in die Politik zu gehen. Das Allerletzte, was ich in meinem Leben tun wollte, ist in die Politik zu gehen. Und ich gehöre zu einem von denen, oder ich habe zu einem von denen gehört, die auf jedem Stammtisch oder wo immer ich die Gelegenheit hatte, maßlos über Politiker geschimpft habe, von früh bis Abend. Und dann kam dieser verhängnisvolle Anruf am 10. März 2004, spät am Abend, grüß Gott, hier ist der Wilfried Haslauer, würden Sie mit mir in die Regierung gehen? Ich weiß jetzt noch, dass man irgendwie, ich habe mich so in meinen Mann eingehängt, wusste irgendwie, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Dann habe ich gesagt, wann brauchen Sie meine Antwort? Und dann hat er gesagt, morgen in der Früh. Und dann bin ich die halbe Nacht mit meinem Mann gesessen, weil ich wusste, wenn ich ja sage, dass es mein Leben auf den Kopf stellen wird. Einfach auf den Kopf stellen, weil ich mich selber kenne. Meine Mutter das auch bestätigt hat. Ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Und wenn ich noch dazu in die Partei, wo ich angehöre oder der ich angehöre, die ich am allermeisten kritisiert habe von allen, dann weiß ich, dass ich das 300% machen werde. Ich habe da mit meinem Mann so ein Papier genommen und er hat geschrieben, was dafür spricht und ich habe geschrieben, was dagegen spricht und seine Liste ist immer länger geworden und meine immer kürzer, mir ist dann nichts mehr eingefallen, weil ich immer eine war, die gesagt hat, ich möchte Verantwortung im Leben übernehmen, ich möchte nicht nur jammern, sondern ich möchte was tun. Und dann habe ich meinen weisen Vater angerufen und habe gesagt, was soll ich machen? Und er hat gesagt, ruf den Haslauer zurück und frag, was er von dir will. Warum du und nicht, warum der Herr Dr. Köpp oder der Herr Präsident oder einer von euch, warum du? Ich bin angerufen, gleich um 8 Uhr früh, grüß Gott, Herr Dr. Haslauer, warum ich? Und dann hat er sehr schön geantwortet, indem er mir gesagt hat, ich habe ohne dies nur 3 Bitten an Sie. Machen Sie mir bitte die Politik menschlicher, fröhlicher und weiblicher. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn es nicht mehr ist, das... Weiblich bin ich, menschlich bin ich, glaube ich, auch. Bin total fröhlich, ich lache wahnsinnig gerne. Also gut, gehe ich hinein. Keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Muss das wirklich mal an der Stelle sagen. Eigentlich fahrlässige Krieger, dass man da jemand hineinschickt, ohne Also wenn mich wer gefragt hat, wie setzt sich der Landtag auseinander, wie viele Nationalräte gibt, Bundesräte, wie halt keinen Tau. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Wieder ein Jahr in meinem Leben, ohne eine Ahnung zu haben, was passiert und welche Konsequenzen es haben wird. Vielleicht gut so, weil auch heute würde ich zudem nicht mehr Ja sagen. Wissend, was ich in den letzten 6,5 Jahren erlebt habe, würde ich wahrscheinlich nicht noch einmal Ja sagen. Also dieses oft Unbeleckte mit Vertrauen hineinzugehen und zu sagen, ja, ich stelle mich gerne an die Front, ich stehe gerne in erster Reihe, das mache ich. Ich habe dann noch ganz bescheiden gebeten, ich habe das Wort Ressort nicht einmal gewusst, aber ich habe gesagt, ich würde gerne Sachen machen, die mir liegen. Da hat er gesagt, ja, das können Sie gerne, Sie können die Kinder haben und Sie können die Jugend haben. Keine Ahnung, was auf mich zukommt. Kinderbetreuung, das Schlagwort schlechthin. Und dann möchte ich noch die Familien, ja, die können Sie auch haben. Und dann nehmen Sie aber bitte noch dazu den Nationalpark und die Volkskultur und Asyl und Integration und die Bildung und das Musikschulwerk. Auf jeden Fall war ich dann die Landesrätin, die die meisten Ressorts in Österreich hatte. Das waren 11. Und jetzt, jetzt lache ich drüber. Aber ich war ein Jahr, bin ich mir so vorgekommen, und das sage ich ganz bewusst, dass man vielleicht auch ein bisschen sensibler für Politiker wird. Ich war ein Jahr so, wie wenn ich auf einem Eislaufplatz bin, ohne Helm, nicht eislaufen kann und immer das Gefühl habe, ich kriege gleich einen offenen Schädelbasisbruch. Genau so ging es mir. Die Angst zu versagen, plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, plötzlich von einem Tag zum anderen ein Mensch zu sein, wo niemand mehr eine Achtung hat, zu wühlen, zu graben in deinem Privatleben. Die Leute gehen bis nach Haus mit dir, sie quetschen deine Kinder aus, sie... Also das war für mich der Horror, dass ich plötzlich mein heiliges Privatleben nicht mehr hatte. Verantwortung zu übernehmen, eine Wahnsinnsverantwortung für unendlich viel Geld zu haben. Ich alleine, meine Unterschrift hat entschieden, ob ich es dorthin gebe oder ob ich es dorthin gebe. Die unheimliche Angst vor den Medien, die ich hatte, weil ich nicht wusste, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, keine Zeit mehr zu haben, sich abzusprechen. Ich habe dann ganz großkopfert am Anfang gesagt, ich beantworte meine Mails selber, gleich vom ersten Tag. Haha, haben alle gelacht, meine Sekretärin, allein wie das schon klingt, plötzlich 8 Leute im Büro zu haben, für die du verantwortlich bist, wenn du das nicht gewöhnt bist. Und dann hat meine Sekretärin Trude Berg, die inzwischen eine große Freundin von mir ist, die gesagt, werden wir mal sehen, hat schon jeder gesagt, werden wir sehen, wie lange du das durchhaltest. Und ich habe 6,5 Jahre durchgehalten, aber es hat mir 4,5 Stunden jeden Tag gekostet. Einfach um das einmal zu sagen, unter welchem Druck wir auch gestanden sind. Wenn auf deiner Visitkarte steht Doraya Eberle, Landesrätin für, Telefonnummer, E-Mail, doraya.eberle@salzburg.gv.at, dann musst du davon ausgehen, dass du angreifbar bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass das sehr viele nützen. Und ich habe circa 80 Mails am Tag gehabt. Und von den 80 habe ich 30 rausgeschmissen, einfach weil sie nicht persönlich waren. Die anderen habe ich behalten, mindestens 2,5 Minuten, um eins zu lesen. Dann habe ich sie verteilt an die Referenten und ungefähr 10 habe ich mir selber behalten. Das sind 4,5 Stunden jeden Tag nur Mails beantworten. Und wenn du nichts beantwortest, das sind auch so Dinge im Leben, auf was ich eigentlich jetzt raus möchte, diesen Druck, den wir haben, wenn du nicht beantwortest, kommt am nächsten Tag schon, haben Sie mein Mail nicht bekommen? Was ist Ihre Antwort? Und aus dem heraus habe ich auch so viele Fehler gemacht. Menschliche Fehler, unter Zeitdruck Fehler gemacht. Einfach dieses Getriebensein und in kürzester Zeit nicht mehr berufen zu sein. Und ich habe so viel versucht für mich selber, mein Mann hat mir da auch sehr geholfen, einfach versuchen zu sagen, ich versuche Familie und Beruf zu trennen. Ich versuche hier den einen Fuß und hier den anderen zu haben. Das ist mir alles nicht gelungen, kann ich nur sagen. Ich war leidenschaftlich gerne Politikerin und viele fragen mich, warum bist du dann gegangen? Und es ist mir unendlich schwer gefallen, aus der Politik zu gehen, aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, ich möchte dann gehen, wenn ich will, und nicht, wenn ich muss. Und ich möchte versuchen, eine Politikerin zu sein, die sich jeden Tag in den Spiegel schauen kann und die Achtung vom anderen im Anderssein nie verliert. Und das ist mir 6,5 Jahre gelungen. Es war kein Tag in der Politik, wo ich unglücklich war, außer das erste Jahr, weil ich unsicher war. Ich habe es mit so einer Begeisterung gemacht, aber vielleicht auch, weil ich unabhängig war. Ich habe gewusst, wenn ich dort wieder weggehe, dann falle ich in kein Loch. Ich brauche Prestige und Anerkennung nicht. Ich war gerne in den Umfragen ganz oben, aber ich kann wieder zurücktreten und ich habe etwas, was mein Herz erfüllt und was mein Leben erfüllt und das ist Bauern helfen Bauern. Und dann ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, gut, im Jahr 2010 gehe ich. Und dann war das so ein Hin und Her für mich selber. Wem sagt man es? Kann man es jemand sagen? Muss ein Nachfolger gesucht werden? Und irgendwie ist das dann so stark geworden. Und dann ist meine Mami sehr krank geworden, an der wir alle sehr hängen, natürlich als Mutter mit 10 Kindern. Und genau in meiner Entscheidungsphase ist meine Mutter gestorben und 6 Wochen später meine jüngste Schwester gestorben. Einen Tag vor meiner Pressekonferenz, wie ich gesagt habe, dass ich gehe. Und dann habe ich einfach gewusst, ja, genau so ist es. Ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt, in Anführungszeichen zu gehen. Es war eine große Überraschung für alle, dass ich plötzlich gegangen bin. Und das war auch so eine Lebensentscheidung, loslassen zu können. Einfach, wenn es einem so besonders gut geht und wenn man so besonders viele Annehmlichkeiten hat, dann einfach zu sagen, jetzt gehe ich. Ich bin dann am 10. November 2010 aus der Politik gegangen und bin schon in ein Loch gefallen. Das muss man auch einmal sagen, obwohl ich Bauern helfen Bauern, eine Riesenfamilie, ein Fangnetz hatte. Und dieses Loch war einfach, was tue ich jetzt, damit sich was tut? Wenn du fast 7 Jahre auf Schiene bist und jeden Tag in der Früh aufstehst und genau weißt, was du zu tun hast und plötzlich sagst du, Urlaub, herrlich, das geht eine Woche gut. Mein Mann war so maßlos genervt, weil ich 7-mal die Bibliothek aufgeräumt habe und abgestaubt habe und Staubsauger plötzlich, alles Dinge, die ich 7 Jahre nicht mehr gemacht habe. Und ich habe irgendwo versucht, meine Energie wieder hinzubringen und das ist mir einfach nicht gelungen. Bis ich drauf gekommen bin, man kann sich auch einmal entschleunigen. Man muss einfach auch wieder mal in die totale Ruhe für sich selber kommen, um wieder berufen und nicht getrieben zu sein. Ich bin jetzt seit Oktober 2011, also seit 3 Monaten, in den Vorstand der ersten Stiftung nach Wien gegangen. Die erste Stiftung hat Europa, Kultur und Soziales. Und ich bin dort, weil mir diese Stiftung unendlich gut gefällt und weil ich glaube, dass ich meine Gaben und meine Talente, die ich habe, dort auch einsetzen kann. Aber die erste Reaktion von allen ist, wie so oft, auch in der Politik und jetzt mit meiner neuen Arbeit, was tust du das an? Das ist immer das Erste. Und da frage ich mich oft, wie gehen wir eigentlich miteinander um bei sowas? Warum freuen wir uns nicht für jemand? Oder sagen, oh, lässig, jetzt hast du noch einen Job bekommen mit 58, das kriegt auch nicht jeder noch einen tollen Job. Oder dass jemand sagt, ah super, du hast den Mut, in die Politik zu gehen, bravo. Jeder, na bist du deppert, na danke, tausend, na das bräuchte ich. Und da habe ich so viel gelernt und mit der Grund, warum ich auch heute hier stehe und mir das in Anführungszeichen angetan habe, von Salzburg hier zu euch zu fahren, ist nicht nur, weil der Herr Dr. Köpp mich gebeten hat, sondern weil ich auch dieses Zeugnis geben möchte, dass es nicht immer im Leben darum geht, du hast da was an, sondern dass es unheimlich gut sein kann, an der Front zu stehen. Unheimlich gut sein kann, etwas zu tun, damit sich etwas tut, etwas im Leben zu bewegen. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, jetzt zu sagen, ja, ich gehe nach Wien und ich werde es auch machen. Es gibt so Beispiele auch, die ich vielleicht, ja gut, vielleicht erzähle ich sie dann später. Die Mutter Teresa hat einmal gesagt, wir sollten im Leben geben, bis es weh tut. Und da haben wir gedacht, ich weiß nicht, ob mir irgendwas schon wehgetan hat im Leben. Ich habe viel gegeben, aber wehgetan hat es mir wirklich noch nicht. Bis zu dem Tag, wo ich in die Politik gegangen bin. Da habe ich gemerkt, was es heißt, geben, bis es weh tut. Aber nicht, weil ich so viel gegeben habe, sondern weil ich mir habe vorgaukeln lassen, wirklich vorgaukeln habe lassen, dass Familie und Beruf zu vereinbaren ist. Und ich kann das nur an meiner eigenen Person sagen. Ich bin und war die privilegierteste Frau im Land Salzburg. Ich habe den besten Mann, den man haben kann. Ich habe die schönsten Kinder. Ich habe keine finanziellen Sorgen. Ich habe eine super Berufsausbildung. Meine Eltern haben mir Werte im Leben mitgegeben. Ich stehe mit beiden Haxen am Boden. Alles, was man sich träumen kann. Ich habe ein Traumbüro gehabt. Ich habe einen Chauffeur gehabt. Wer hat denn das? Der einen 6,5 Jahre von A nach B fährt und. Und ich dachte immer, super, ich kriege alles unter einen Hut. Schmeck's der Geier, keine Rede davon. Und es war für mich die größte Belastung, weil ich mir immer gedacht habe, wenn es mir schon so geht, die alle Privilegien dieser Welt hat, Familie und Beruf zu vereinbaren, wie geht's dann erst für die, die ich verantwortlich bin? Für eine Frau, die im Schlecker arbeitet, im Biller arbeitet, hier arbeitet, dort arbeitet, auch Männer, die nur unter Stress sind, Ehen, die auseinandergehen, sie müssen sich allein um die Kinder kümmern und so. Solche Tragödien, wie geht's denen, wenn es mir schon so schlecht gegangen ist? Und da habe ich gemerkt, was es heißt, zu geben, bis es wehtut, weil ich einfach die Priorität in meinem Leben einfach falsch gesetzt habe und übersehen habe, dass Familie und der Beruf, den ich gemacht habe, absolut nicht zu vereinbaren ist. In kürzester Zeit hat es mich einfach gelangweilt, die Sorgen meiner Kinder. Es hat mich gelangweilt, ob eine Milch im Eiskasten ist. Es hat mich gelangweilt, ich habe gesagt, mach's das selber. Ich habe genug Verantwortung. Und jetzt kriege ich es. Gott sei Dank sind meine Kinder so offen und auch mein Mann so offen, dass wir über diese Zeit reden, dass man im Leben Dinge eigentlich hintereinander machen sollte und nicht glauben, dass wir alles vereinbaren können und immer zur selben Zeit. Jetzt vielleicht ein bisschen zu was anderem. Verzichten, das war für mich so ein Wort, was es nicht mehr gibt. Die ältere Generation sagt das Wort noch, die Jungen nicht mehr. Verzicht für jemand, dieses Wort. Sind wir heute überhaupt noch bereit, ohne Eigennutz etwas zu geben, was das Leben von einem anderen leichter macht? Kennen wir das eigentlich noch in unserer Gesellschaft? Fragen wir nicht immer zuerst, und ich habe das so oft erlebt, dient's mir, nützt's mir, warum tue ich mir das an? Wo ist mein eigener Vorteil? Eine Frage, die man sich dauernd stellt. Und wie schnell kommt ein Stolz, den man hat, weil wir oft übersehen, dass es nicht alle so gut haben wie wir, sondern dass es Menschen im Leben gibt, die einfach langsamer sind und langsamer gehen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich der Meinung bin, dass wir die zwei Hände und zwei Füße haben, für sie da sein sollten. Ich habe gerade das Buch von Hugo Portage gelesen, vielleicht haben es einige auch schon gelesen, Was jetzt? Und ich habe verstanden, auf was die Generation meiner Eltern verzichtet hat, dass wir so leben können, wie wir heute leben. Unsere Eltern waren damals vor vielen Entscheidungen oder auch vor Krisen, sie waren alle vor den Trümmern ihrer Existenz und sie haben sich ganz klar entschieden, etwas zu tun, damit sich etwas tut. Die Nutznießer sind wir, alle miteinander. Das heißt, es hat sich in den letzten 60 Jahren vieles geändert, entschieden zum Guten verändert, oft auch in Sackgassen verändert, aber das sind persönliche Entscheidungen. Aber diese Freiheit, und das habe ich vor allem in der Politik und in der Sozialarbeit erlebt, diese Freiheit, die wir jetzt haben, birgt auch die Gefahr in sich, dass wir uns durch diese Möglichkeiten, die wir durch den Wohlstand haben, ich nenne uns oft Wohlstandsverwahrlost, verirren und uns manchmal auch in einer trügerischen Sicherheit wiegen. Ich möchte schon ein Beispiel geben, wenn ich vorher sage, wir jammern ohne Ende. Ich bin von Salzburg hergefahren, Schnee am Arlberg, Schienenersatzdienst heißt das, glaube ich, wir kommen da in, weiß nicht, wo man da ankommt, drüben auf der anderen Seite, aussteigen, Busse, alles bestens vorbereitet, dann sind wir Lustenau genau angekommen mit den Bussen. Wann kommt der Zug? 80 Minuten, glaube ich, in 80 Minuten. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was da passiert ist. 100 Leute sind über diese arme ÖBB-Tante hergefallen dort, was sie eigentlich glaubt. Und ich habe einen Termin in Basel und ich habe das und ich habe das. Ich bin fassungslos dort gestanden und habe mir gedacht, sehen wir das eigentlich noch? Sehen wir noch, wie krank wir sind, dass wir so getrieben sind, dass wir jeden beschuldigen, weil irgendwas im Leben nicht mehr passt, weil ich muss in 2 Stunden dort sein, sonst geht die Welt unter. Was glauben Sie eigentlich, die in Fragen verwickelt, dort gibt es keine Ersatzsteuer, wir zahlen so und so viel Steuern. Und der ganze Bahnhof war in Aufruhr. Und da kriege ich so eine Angst. Ich muss das einfach sagen. Warum nehmen wir uns da nicht zurück? Wenn man ein Buch mit hat, dann setze ich mich halt in diese Bahnhofsrestauration. Die macht endlich ein Geschäft. Da kommt wahrscheinlich sonst eh nie jemand hin. Und man wartet halt 1,5 Stunden. Es geht die Welt nicht unter. Und ich muss mich da auch zurücknehmen. Weil meine erste Reaktion ist auch, hey, ich habe mir gedacht, ich kann noch 3 Stunden durch Feldkirch gehen. Jetzt geht es sich nur mehr knapp aus, etc. Calm, Dorian, komm mal runter. Und das macht mir so eine Sorge mit dieser Sicherheit, in der wir uns wiegen, dass alles muss zack, zack, zack gehen. Und ich habe leider so oft und zu oft in meinem Leben gesehen, wie schnell man alles verlieren kann, was man aufgebaut hat, was einem lieb und wert ist, was einem teuer ist. Diese Leute, die ich betreue in Bosnien, die haben nie gedacht, dass das, was passiert ist, auf sie zukommt. Und diese Leute jammern nicht und wir die ganze Zeit. Der Pater Urban Stillebrand hat einmal sehr schön geschrieben, immer mehr ziehen sich auf die Tribünen zurück und blicken von dieser sicheren Loge auf das Spielfeld. Sie schauen auf die, die sich abrackern. Meistens sind es immer dieselben, die am aktiven Spielfeld des öffentlichen Lebens teilnehmen. Völlig egal, ob das in der Politik ist, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Pfarrgemeinderat, in allen Vereinen, name it, Bildungswerken, Kirchenchor, was immer. Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, bei diesem Spiel mitzumachen, unten im Spielfeld sind, Verantwortung zu übernehmen. Und letzten Endes geht es bei Verantwortung übernehmen nicht um das eigene Ego, sondern um das Gemeinwohl zu verbessern. Das ist die ganz einfache Antwort. Das, was ich tue, mache ich nicht, damit es mir selber gut geht, sondern ich mache es letzten Endes, um das Gemeinwohl und das Umfeld, wo ich lebe, mit in Anführungszeichen zu gesunden. Mich fragen so viele Leute, hey, dass du noch ein Mitglied dieser Kirche bist, bist du nicht deppert? Warum bist du nicht längst ausgetreten? Immer dasselbe. Ich denke gar nicht dran, auszutreten, obwohl ich weiß, dass viel krank ist in meiner Kirche. Aber ich versuche beizutragen, sie mit zu gesunden. Da müsste ich mich ja morgen scheiden lassen. Jede zweite Ehe geht auseinander. Ich glaube noch immer an Familie. Ich glaube noch immer an Ehe. Und ich kämpfe auch dafür. Also ich versuche immer einen Input in etwas hineinzugeben, anstatt nur zu jammern und sagen, es ist eh alles zu spät. Und die Jagd nach dem Materiellen, in der Zeit leben wir leider, ist gefährlich. Und ich habe das auch in der Politik oft gemerkt, wenn Gier und Maßlosigkeit der Maßstab für unsere Entscheidungen werden, dann wird es gefährlich. Wenn wir nicht mehr an den Nächsten denken, wenn wir Gesetze machen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, sondern wenn Gier und Maßlosigkeit in welcher Beziehung auch immer Priorität kriegt, wird es gefährlich. Wenn man mit Menschen redet, mit Wissenschaftlern, mit Globalisierungskritikern, mit Kollegen, mit Jungen, mit alten Menschen, dann sehen die anstehende Krise letzten Endes als Chance, wieder zu den Werten zurückzukommen oder zu einer gewissen Menschlichkeit zurückzukommen. Die Not, die dadurch entsteht, nämlich die Not dieser Beziehungslosigkeit, die wir im Moment leben, hat letzten Endes wieder einen Anstoß jetzt, dass sich etwas Wesentliches verändert. Und ich muss selber sagen, ich habe die Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser Wohlstandsverwahrlosung, noch nie so bedrohlich für mich selber erlebt. Wenn man Menschen um Hilfe bittet, wenn man sagt, kannst du mir was tun und so, dann heißt es zuerst mal, wie ich vorgesagt habe, was bringt es mir. Und diese Not verstehe ich nicht als finanzielle Not, sondern als ideelle Not. Wir verhungern mangels geistiger Nahrung. Ich war jetzt einmal krank über Weihnachten, habe ich ins Bett gelegt, was ich sehr selten tue, und habe Fernsehen geschaut. Mir ist schlecht geworden, wie wir verblöden und wie die Medien uns mit seichter Nahrung füttert. Also ich muss wirklich sagen, ich nenne das jetzt, ob das die Supernanny ist, ob das die Lugner sind, ob das Eltern sind, die im Fernsehen und wir schauen alle zu, ihre Kinder austauschen, solche Sendungen gibt es auch schon, und die Einschaltquoten steigen, dann frage ich mich, was verabsäumen wir, wo gehen unsere Schallklappen, unsere Scheuklappen hin, damit wir nicht mehr sehen, dass uns jeder rechts und links braucht. Ich selber glaube daran, dass wir die Gaben, die wir bekommen haben, also ist meine Auslegung, jede Gabe, die wir bekommen haben, im Dienst für den Nächsten ist. Ich kann das einfach erklären. Wenn ich doch heute die Gabe des Lachens habe, dann habe ich sicher nicht, um jeden Tag in der Früh beim Zähneputzen mich anzulachen, sondern um jemand anderen aufzuheitern. Wenn Sie die Gabe der Pflege haben, sicher nicht, um sich selber jeden Tag zu pflegen, sondern den Nächsten. Wenn ich die Gabe des Tröstens habe, dann habe ich sie sicher, um nicht mich selber zu trösten, sondern denjenigen, der meine Hilfe braucht. So sehe ich mein persönliches Leben. Das ist mein Lebenszeugnis. Und ich suche noch immer, bin fast 60 Jahre alt, nach diesen Gaben. Ich glaube, dass niemand von uns alle hat und ich glaube, dass niemand von uns keine hat. Und eine sollte genügen. Es gibt so viele Menschen, die behinderte Kinder haben, die sagen, ich möchte dieses Kind nicht vermissen. Und wenn man sie fragt, warum, dann ist immer dasselbe, dass sie sagen, dieses Kind behaltet die Ruhe, das zeigt uns genau, wo es lang geht. Immer sind diese Kinder dankbar und wir kriegen ein Lächeln zurück und. Jeder hat Gaben im Leben und wir haben sie nur im Dienst für den Nächsten. Und wie ich da drauf gekommen bin, und letztendlich war es meine Mutter, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir die Gaben nicht für uns selber haben, sondern im Dienst für den Nächsten. Wenn wir, ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu machen, um noch einmal auf das zu kommen, wenn wir die Medien heute anschauen, und das sorgt mich so sehr, weil wir uns von dem berieseln lassen, dann geht es um so viel gesellschaftspolitische Themen, aber wir kriegen keine Antworten und wir kriegen auch keine Lösungen, sondern es wird uns was hingeknallt. Es geht um unsere Kinder, es geht um unsere Jugendlichen, es geht um Gesamtschulen, um Mittelschulen, um Ganztagesschulen. Wir kennen uns eh schon alle nicht mehr aus, was ist was. Können uns unsere Kinder, können wir sie uns überhaupt noch leisten? Wie viele Kinder setzen wir in diese Welt? Werden unsere Kinder mal einen Arbeitsplatz finden? Haben sie Chancen am Arbeitsmarkt? Es geht um Drogenprobleme und. Also es geht nur mehr, wir lesen das, wir legen es auf die Seite und sagen, danke, ich habe keine Lösung dafür. Aber wir fragen uns immer weniger, welchen Stellenwert hat das in unserem Leben? Wie gehen wir damit um? Auf welcher Wertebasis wollen wir das eigentlich diskutieren? Wollen wir überhaupt drüber noch diskutieren? Oder sagen wir, lass mich angelernt, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun. Und hier geht es in meinen Augen für mich selber als Doreia Eberle um Vision und um Mission. Ich werde nie, und hoffentlich vergeht mir das auch nie, meine Visionen aufgeben. Ich möchte immer Sterne vom Himmel holen, auch wenn ich irgendwo weiß, es geht manchmal nicht. Aber ich möchte mich weiter begeistern für das Leben. Ich habe so ein gutes Leben, trotz so viel Rucksäcken, die ich auch zu tragen habe. Und ich möchte diese Vision, die dann auch zu einer Mission werden kann, weiterleben. Und so wie die Medien mit uns umgehen, schüren sie unsere Ängste und unsere Sorgen, aber nicht unseren Einsatz, damit wir etwas verändern können. Und ich frage mich auch immer, glauben wir eigentlich selber noch dran, dass wir irgendwas verändern können? So viele, mit denen ich geredet habe, auch in meiner politischen Zeit, die sagen, hilft eh nichts, wenn ich was sage. Oder was soll ich tun? Und immer so. Doch, es hilft sehr wohl was. Und ich frage mich oft, wollen wir diese Werte, von denen wir reden, nicht nur diskutieren, sondern auch leben? Und zwar in einer Gesellschaft, wo wir eine neue Orientierung brauchen, wo der Schritt von der Beliebigkeit ein so kleiner hin zur Freiheit wird. Und wir brauchen diese Rückkehr von diesen stabilen Werten, die wir alle brauchen, nicht zu fürchten. Ganz im Gegenteil. Weil nur eine Gesellschaft mit einer begründeten Hoffnung ist ein Leben, was glücklich ist. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, es wird alles teurer, unsere Kinder haben keine Arbeitsplätze und, ich habe es vorher eh schon gesagt, ja, dann bleibt dir nichts mehr über, dann kann ich mich an nichts mehr freuen. Das heißt, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen mehr Hirten statt Schriftgelehrte. Wir brauchen wieder Menschen, die sich vorne hinstellen, die ins Spielfeld hinuntergehen, nicht nur in der Loge oben sitzen am Fußballplatz, sondern die mitspielen und die Verantwortung übernehmen. Dazu brauchen wir aber jeden Einzelnen. Da brauchen wir nicht den Herrn Doktor hier in der ersten Reihe oder den Herrn Präsident dort hinten oder die Doreia Eberle, sondern jeder Einzelne dort, wo er ist. Jeder Einzelne dort, wo er steht. Völlig egal, ob das zu Hause ist oder im Beruf ist oder wo immer. Wir brauchen wieder Menschen, die eine Begabung haben und Visionen haben, die Verantwortung übernehmen, die aber auch kritisch sind. Das ist etwas, was mir auch fehlt. Wir schimpfen so wahnsinnig gerne im Wirtshaus oder beim Friseur oder Kosmetikerin oder wo wir überall sind oder im Zug, was man da alles hören kann. Aber wir übernehmen wenig Verantwortung. Und der Wert, der mir am allermeisten gefehlt hat, im politischen Leben, in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Ehefrau und Hausfrau und Muttersein, ist die Solidarität. Ist das Füreinander einstehen. Und das ist völlig verloren gegangen. Ich gebe euch ein Beispiel, wie ich in der Politik angefangen habe, hat mich ein Bürgermeister gefragt, gibt es einen Grund, dass du mal aufhörst? Ja, habe ich gesagt, das gibt es schon aus der Politik. Ich habe gerade erst angefangen, aber wenn du es wissen willst, ich höre dann auf, wenn man meine Familie angreift. Wenn morgen in der Zeitung steht, die Eberle haut ihren Mann oder der Mann haut die Kinder oder der Herr Eberle betrügt die Frau Eberle, was man halt alles so gerne schreibt. Und dann sagt er, das wird man schreiben über dich. Völlig klar, es gibt keine Ethik mehr und ihr seid völlig ungeschützt, freiwillig. Aber die Frage ist, ob man es dir zutraut. Und das ist der Schlüssel, auf den ich eigentlich hinaus möchte. Ob man es dir zutraut, heißt, wenn heute etwas über mich oder über dich oder über dich oder über dich gesagt wird und jemand stellt sich vor dich, weil die Pfeile kommen von vorn, nicht von hinten, und sagt, nein, das tut der nicht, den kenne ich. Hör auf, so über den zu reden. Es würde im Keim erstickt sein, wir würden in einer anderen Welt leben. Und was machen wir? Wir hören, hast du schon gehört, was der Köpp gemacht hat? Hast du das gehört? Na, das glaube ich nicht, aber. Und dann gehst du zum Friseur und sagst, hast du gehört, was der Köpp gemacht hat? Hast du das gehört? Wir lachen, aber es ist so. Und genau das ist der wunde Punkt in unserer Gesellschaft, unter der ich so sehr leide und auch nach wie vor an mir so sehr drunter leide, weil ich immer wieder in dieses Muster hineinfalle. Und wir kaputt gemacht werden können. Ich wundere mich, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen. Politiker in der Gemeinde hier, in diesen Funktionen, wie ihr hier seid, in Führungspositionen im Krankenhaus, im Sozialbereich, in allem. Wie kommt jemand dazu, heute in Führungsposition zu gehen, wenn er eh nur zerfetzt ist? Ich habe nie erlebt in der Politik, wenn irgendetwas war, dass einer gekommen ist und gesagt hat, halt, ich stelle mich vor die. Die tut das nicht. Und das fehlt uns. Solidarität, für den anderen einstehen. Und wenn wir glauben, gerade was unsere Kinder betrifft, denen wir das nicht mehr vorleben, dass wir unsere Kinder mit Spaß und Fun befriedigen können, anstatt sie zu fordern, einfach nur zu fordern, im Sozialen tätig zu sein. Wenn man ihnen sagt, geben hat uns noch nie ärmer gemacht. Wenn man sie dran lässt, wir alle, auch im Beruf, Kinder betreuen. Na, um Gottes Willen, da dürfen sich keine Ausbildung. Kann ich mit einem Rollstuhl fahren? Wie viele Jugendliche wollen das tun? Mein Behinderte Ausbildung. Nein, du hast keine Ausbildung, geht alles nicht. Welch kranke Gesellschaft sind wir? Welch kranke Gesellschaft? Und ich denke mir, wenn man diese Studie, die ich gerade gelesen habe in Deutschland, dass 15-20% der Hauptschulabschlüsse Abgänger, die dann auch eine Lehre machen, nicht vermittelbar sind, steht in dieser Studie, nicht vermittelbar. Nicht, weil sie zu blöd sind, sondern weil sie nicht mehr wissen, was Recht und Unrecht ist. Weil sie nicht mehr wissen, was sie gehört, wie man sagt. Weil ihnen ihre Eltern nicht mehr vorgelebt haben, was es heißt, sich für den Nächsten zurückzunehmen. Sich einmal nur in den Dienst des Schwächeren in unserer Gesellschaft zu stellen. Das kennen unsere Kinder nicht mehr. Meine von der Doraya Eberle auch nicht mehr, weil ich schlechtes Gewissen hatte und weil ich in den Jahren alles hineingestopft habe. Sie haben keine Wünsche mehr, sie haben nichts mehr, was sie gerne befriedigt haben und weil es alles haben. Das ist keine Gesellschaft, die eine Zukunft hat. Deswegen sage ich, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und wenn wir Eltern nicht wachgerüttelt werden, sehen, was draußen passiert, wo wir unsere Kinder nicht zulassen, dann frage ich mich, wo wollen wir denn sonst Karriere machen? Wir Mütter, wir Väter, wo wollen wir sonst Karriere machen? Die größte Investition, in unsere Kinder zu investieren, ihnen den Rucksack fürs Leben mitzugeben. Gut, abschließend will ich sagen, dass ich auch deshalb so ein glücklicher und dankbarer Mensch bin, weil ich Eltern gehabt habe, die mir nicht nur eine gute Ausbildung mitgegeben haben, sondern die mir Menschlichkeit, Familiensinn und Gottvertrauen vorgelebt haben. Die haben nicht viel drüber geredet, sondern sie haben es vorgelebt. Ich habe Eltern gehabt, die mir Gleichgültigkeit gegenüber dem Gemeinwohl schlicht verboten haben. Das hat es bei uns nicht gegeben. Wenn jemand Not hatte, dann hatten wir da zu sein. Da ist nicht einmal drüber diskutiert worden. Und wenn man das so lange vorgelebt kriegt von seinen Eltern, das geht einem dann irgendwo ins Herz hinein. Ich bin glücklich, in einem Land leben zu dürfen, in dem Frieden herrscht, eine Heimat zu haben, die ich über alles liebe und die sicher zu den schönsten dieser Welt gehört und dass es sich lohnt, aufs Spielfeld zu gehen. Ich kann das nur als ganz persönliches Lebenszeugnis hier geben. Ich habe leider, oder wie ich vorher gesagt habe, Gott sei Dank gesehen, dass man alles, was einem lieb und teuer sein kann, über Nacht verlieren kann. Wir leben in einem der schönsten Länder Europas und wir hören nicht auf zu jammern. Wir wollen immer mehr haben und wir haben vor allem keine Zeit mehr, das, was wir haben, zu genießen und dafür dankbar zu sein. Mutter Teresa sagt, ich kann nur das halten, was ich mit meinen beiden Armen umarmen kann. Alles andere würde ich verlieren. Ich kann nur das halten, was ich mit meinen beiden Armen umarmen kann. Alles andere würde ich verlieren. Ich bin unendlich dankbar nach den 57 Jahren, die ich bis jetzt gelebt habe, dass ich auf der Seite der Gebenden sein darf und nicht auf der Seite der Nehmenden sein muss. Es ist unendlich demütigend, völlig egal in welchem Bereich, wenn ich immer nehmen muss oder annehmen muss. Deswegen bin ich dankbar, auf der Seite der Gebenden sein zu dürfen. Ich selber bin überzeugt, dass wir eines Tages nicht daran gemessen werden, ob wir irgendwo Karriere gemacht haben, ob wir mehr verdient haben wie der andere, ob wir irgendwie ja besser gewachsen sind, ob wir ein besseres Studium gemacht haben, sondern dass wir eines Tages daran gemessen werden, wie wir mit dem Schwächsten in unserer Gesellschaft umgegangen sind. Und umso mehr in einer Zeit, wo alles immer hektischer wird, wo alles immer getriebener wird, wo alles immer egoistischer wird, wo so viel auseinanderbricht, wo jede zweite Ehe auseinandergeht, wo unsere Kinder mehr als Ausgabe anstatt als Aufgabe gesehen werden. Für mich persönlich kann ich nur sagen, dass meine Großfamilie, meine starke Großfamilie, meine Zeit als Sozialarbeiterin, meine 20 Jahre in Bosnien, aber auch die 7 Jahre in der Politik und jetzt in der Stiftung sicher meine besten Lehrjahre gewesen sind, um wirklich aus ganzem Herzen sagen zu können, dass ich ein glücklicher und ein dankbarer Mensch bin und vor allem mich über die Gnade der Geburt freue, dass ich in Grödig oder Anef oder Salzburg geboren bin und nicht irgendwo da unten in Bosnien oder in Ruanda oder im Irak oder dort, wo die ganze Welt brennt, sondern dass ich die Gnade der Geburt hatte, dorthin geboren zu sein. Die Solidarität, die Menschlichkeit, die Achtung vor der menschlichen Würde und meine christliche Einstellung sind diese Grundvoraussetzungen, die mich dorthin geführt haben. Wir alle sollten nie vergessen, und das sage ich hier nicht belehrend, sondern weil ich mich selber immer wieder am Ohrwascheln nehme, dass bei all unseren Lebensentscheidungen immer der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und nichts anderes. Ich habe gerade, und das möchte ich am Schluss noch sagen, ein schönes Buch gelesen. Ich weiß leider den Titel nicht mehr. Aber da haben 2 Psychologen geschrieben, dass ihre Arbeit boomt und sie hatten noch nie so viel Geschäft wie jetzt. Und sie haben das so verglichen mit am Meer draußen, wo Schiffe in wilden Stürmen dahin wackeln. Und dann schreiben sie, früher haben wir sie zurück in den Hafen therapiert. Jetzt gibt es keine Häfen mehr und wir müssen sie auf hoher See stabilisieren. Und das ist mir so unter die Haut gegangen zu sagen, wo bin ich noch Hafen? Wo ist jeder einzelne von uns ein Hafen, wo diejenigen, die auf hoher See dahin wackeln und nicht mehr ein- und aus wissen, wo können die hinkommen? Was ist ein Hafen? Ein Hafen ist dort, wo man zur Ruhe kommt, wo man sich ausrasten kann, wo man sich das Rüstzeug anzieht, um wieder rauszugehen in die neuen Stürme. Deswegen ist so mein Wunsch, und das sage ich immer, wenn ich weitergehe, wieder weggehe oder wenn ich meine Vorträge halte, immer mit der großen Bitte, dass jeder mal für sich schaut, sind wir noch Häfen für unsere Ehepartner oder für unsere Partner? Sind wir Häfen für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für denen, mit denen wir arbeiten? Gebe ich denen das Gefühl, ich habe Ruhe und bei mir gibt es keine Stürme und du kannst kommen und dich dort aufrüsten. Wir sollten unsere Flügel nützen, die wir alle haben, um hinauszufliegen und uns diese einmalige Welt anzuschauen, aber wir sollten auch unsere Flügel nützen, um irgendwann einmal wieder nach Hause zu kommen, weil gerade hier, bei euch ist es Feldkirch, bei mir ist es Salzburg, hier haben wir unsere Wurzeln und genau hier sind uns die Flügel gewachsen. Vielen Dank. Danke.
Ja, liebe Frau Eberle, ganz herzlichen Dank für diesen tief beeindruckenden Vortrag. Keine Theorie, sondern wirklich Erfahrung, gelebtes Leben, ein Lebenszeugnis, das wohltuend ist, wenn sich jemand nicht hinter einer Theorie versteckt. Einfach tief beeindruckend, tief berührend. Mir war das klar, als ich Ihnen in Goldeck nur so kurz begegnet bin, dass ich diese Frau nach Vorarlberg bringen will, dass sie kennenlernen, dass sie angesteckt, inspiriert, ermutigt werden, eben von dieser Auffassung nicht jammern, nicht nur sich aufregen und aber zuschauen und sich nicht einmischen, sondern etwas tun. Ich habe dann gemerkt, es fällt schwer, so das Thema zu formulieren, um klarzumachen, um was es hier geht. Und mir war auch klar, dass Doraya Eberle hier in Vorarlberg niemand kennt. Und ich habe dann, so viel ich konnte, persönlich angesprochen und gesagt, komm bitte und komm und du wirst es nicht bereuen. Und ich bin sicher, Sie werden das auch nicht bereuen und freue mich sehr, dass Sie auch hier vertraut haben und einfach gekommen sind, um Doraya Eberle und das, was sie zu sagen hat, zu hören. Ja, wir haben es am Anfang gesagt, es besteht die Möglichkeit und ist erwünscht, dass wir noch ins Gespräch kommen miteinander, dass Sie Fragen stellen, dass Sie zu dem, was Sie gehört haben, etwas sagen können.
Genau wie Sie gesagt haben, die Vorbereitungen sind so zögerlich.
Ja, das hat ja auch. Okay, ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen.
Ja, so vielen Dank für Ihren Vortrag und mein Gedanke ist wirklich, der Segen soll bei Ihnen sein. Danke. Meine Frage ist, wenn Sie eine, zum Beispiel ich betreue eine Frau, eine ältere Dame und wie Sie sagen, sie jammert sehr gerne. Und da denke ich mir, wie würden Sie mit so einer Dame umgehen, die jammert? Sie sagt aber immer, Edith, du bist meine Hoffnung, Edith, komm. Und ich tue mir da oft schwer, wie kann ich mit diesen Jammern umgehen? Und ja, das ist eine Frage.
Ich habe vorher schon gesagt, ich bin keine Lebensberaterin. Wenn Menschen zu viel jammern, auch in meinem Umfeld, dann fange ich an zu jammern. Ganz bewusst. Und dann habe ich sehr oft erlebt, dass die dann sagen, jammer nicht. Und sich den Spieß umdrehen und mich beginnen aufzubauen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass mir mal ein Kinderpsychologe gesagt hat, wenn du Kinder von was wegkriegen willst, was du nicht magst, also wenn heute ein Kind dauernd am Computer spielt und du sagst, Ende jetzt, Schluss, das will ich nicht, wird das nicht reichen, sondern du musst dir überlegen, ob du dem Kind etwas Besseres anbieten kannst. Also wenn du weißt, dein Kind fischt gerne zum Beispiel, oder mein Antonius war so einer, ja, der hat liebend gerne Fliegen gefischt. Und wenn ich mir die Zeit genommen habe und gesagt habe, komm, möchtest du Fliegen fischen gehen, alles liegen gelassen, weil ich was Besseres ihm angeboten habe. Vielleicht ist das einfach eine, wahrscheinlich machen sie das eher auch, ihr sagen, wie schön die Welt ist, in Anführungszeichen, trotzdem sie nicht immer so schön ist. Oder sie fangen mal selber zu jammern an und sagen, jetzt kann ich dir nicht geben. Ich bin immer die Gebende und du bist die Nehmende. Man kann das vielleicht auch so klären, das wäre eine Zwiebel, die keinen Kern hat. Und wenn ich immer nur mir dein oder ihr Jammern oder Traurigsein anhören muss, dann geht es mir selber so, das steckt an. Vielleicht können wir mal versuchen, einen halben Tag nicht zu jammern. So Meinungsfasten nenne ich das auch oft. Wenn ich immer überall meine Meinung dazu geben will, dann sage ich auch, nein, jetzt bemühe ich mich mal einen halben Tag, keine Meinung zu etwas zu haben. Ist ganz schwer. Und vielleicht kann man ihr das auch mal so versuchen zu erklären. Versuchen wir mal eine Stunde nur Gutes zu sehen. Vielleicht hilft's.
Ja, gibt es weitere Fragen? Also ganz beeindruckend habe ich gefunden, wie Sie erzählt haben, oder einfach so dieser Satz, Berufung heißt irgendwie einfach Ja zu sagen, ohne die Konsequenzen zu kennen. Also für einen Mann oder ich sage jetzt für einen rationalen Mann wie mich ist das etwas Unglaubliches, dass man so etwas machen kann, eben weil man doch sehr lange überlegt und dann doch eher zögert.
Das ist ganz spannend, was Sie sagen. Bei meinem Projekt, also ich habe viele Cousinen oder Freunde, wenn ihre Männer in Pension gehen, dann wollen sie mir aufs Auge drücken. Und ich verstehe das, damit sie in kein Loch fallen und sagen, bitte nehmen Sie mit nach Bosnien und die lernen auch Bosnisch für dich und bitte nehmen Sie mit, dann sind sie beschäftigt. Gut, ich bin umgeben von Pensionisten, Männern. Pensionisten, die machen auch ihre Arbeit sehr gut. Aber je höher gestellt sie in ihrer Position vorher war, Gnade Gott, irgendein Generaldirektor ist dabei, katastrophal, weil das alles nur übers Hirn geht und nicht übers Herz. Die erklären mir völlig zu Recht, in einer halben Stunde, du machst das strategisch völlig falsch. Du musst sternförmig zufahren mit deinen LKWs und du musst das und du gewinnst Zeit, wenn du dich hier einreißt bei der Grenze und nicht hier. Ich krieg von jedem ganz genau, und sie haben recht, aber es geht das Herz verloren und die Kombination Hirn und Herz, ich wäre von meinem Team General genannt. Das heißt, an dem sieht man, dass ich wirklich messerscharf, die Verantwortung ist zu groß, dass ich da unten einfach herumtue. Ich habe auch vergessen zu sagen, dass Bosnien das viertverminteste Land der Welt ist. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand weiß, eine Stunde von hier. Also das heißt, wir haben auch eine große Verantwortung füreinander und da passe ich auch wahnsinnig auf, aber es muss die Kombination passen. Und bei Männern oder auch Karrierefrauen, muss ich dazu sagen, erlebe ich so oft, dass wir über dieses Organisierte unsere Berufung und unsere Herzensbildung so oft verlieren. Ich habe so gern, wenn der eine oder andere unten zu weinen anfängt, weil es ihn einfach so berührt und das würde er sich hier nie trauen. Und das ist dann sein Erlebnis eben. Aber deswegen ist Bauernhelfen war eine ganz gute Schulung, dass Herz und Hirn eine gute Kombination ist.
Dass ich das nicht vergesse, auf der Homepage von Bauern helfen Bauern, da gibt es auch sehr eindrückliche Zeugnisse, ein Video, Informationen auch zu dieser Arbeit. Sie wissen das auswendig, wenn man es da
www.bhb.sbg.at, ganz einfach.
BHB.
www merkt sich jeder. BHB steht für Bauern helfen Bauern. Wo ist Bauern helfen Bauern? In Salzburg, sbg.at. Sehr einfach.
BHB, sbg.at.
Also wenn man Bauern im Google eingibt, dann kommt es auch. Mhm. Ja.
Sie haben jetzt noch einmal draufgebracht, was ich schon bei der Mitschrift angestrichen habe, eben Engagement belebt. Ja. Und zwar eben die Alten genauso wie die Jungen. Und mir ist das schon wichtig, ich bin jetzt 60, also auch in dem Alter, wo die Pension dann in ein paar Jahren einmal ansteht. Und eben, wenn man sieht, wie viele Menschen da so völlig ratlos und hilflos sind und sagen, ja, lassen wir es dann einmal gut gehen, aber eben einfach keine Visionen, keine Pläne haben, da denke ich schon, wäre das ganz wichtig. Das wäre ja für viele Pensionisten wirklich eine Möglichkeit, eben eine Aufgabe zu haben. Genau. Das Gefühl, gebraucht zu werden, das ist ganz wichtig. Man kann es sich nicht nur gut gehen lassen mit Golf spielen und Radfahren.
Also ich spiele Golf und ich fahre Rad ab und zu und ich lebe wirklich, mache alles. Aber es geht mir nie so gut, wie wenn ich im Dienst für den Nächsten bin. Ich muss das einfach mal sagen. Wenn ich Golf spiele und gut spiele, dann spiele ich zur eigenen Auferbauung. Ja? Da tue ich niemand was Gutes damit. Es macht mir selber eine Gaudi. Davon abgesehen klingt das jetzt, wenn jeden Tag Golf spiele. Ich glaube, das letzte Mal habe ich vor 6 Jahren gespielt. Aber ich habe es gerne gemacht. Aber die größte Genugtuung und mein Seelenheil, sage ich jetzt dazu, und ich bin keine Mutter Teresa. Ich bin wirklich nicht eine, die nur gibt des Gebenwillens. Im Gegenteil. Aber es ist eine Lebenserfahrung, wenn du ich gebe dir, du gibst mir und am Schluss haben wir beide mehr. Und da versagt die Politik kläglichst, indem wir alles höchst subventionieren und da gibt es noch ein Geld und da gibt es noch ein Geld, da gibt es noch ein Geld und man nimmt uns das eigene Engagement, man nimmt uns auch die Kreativität und deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich, so viel mit denen ich rede, mit dieser, wir reden von der Krise, ja, also ich glaube, wir ahnen noch gar nicht, was die Krise wirklich bedeutet. Und ich vertraue darauf, dass wir dann sehr wohl zusammenstehen, weil wir uns nicht mehr verlassen können auf den Staat und nicht mehr verlassen können, dass der Bürgermeister uns die Knete gibt, die er uns immer gegeben hat. Und wir werden trotzdem nicht untergehen. Und ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ich habe so viele erlebt, gerade in der Volkskultur auch und so, denen wir so viele Subventionen gegeben haben. Und alle gesagt haben, wenn sie die Subventionen nächstes Jahr nicht verdoppelt kriegen oder so, ja, dann gehen wir ein. Nix, da gehen sie ein. Im Gegenteil. Weil dann kommt wie soll ich sagen, der Wille, die Kraft, Engagement, Begeisterung, Vision und sagen, ha, denen werden wir es zeigen, das Land braucht man nicht, um zu überleben. Und da macht die Politik große Fehler, es klingt jetzt so komisch auch, aber wir bitten und wir kriegen. Und dort, wo wir es wirklich brauchen, sage ich jetzt, wirklich brauchen, Familien zu entlasten, uns Frauen zu entlasten, die mit so einem Spagat im Leben stehen, da passiert nichts. Aber bei anderen wird übermäßig gegeben und dort, wo es unser Leben erleichtern würde, damit wir wieder im Dienst für den anderen Zeit haben. 70% unserer Frauen sind im Beruf. Und wie viele Frauen haben dann noch Bock, und auch Männer, aber vor allem Frauen, haben dann noch Bock am Abend zu sagen, und jetzt mache ich mein Ehrenamt und jetzt setze ich mich im Dienst für den Nächsten ein. Das wird auf Dauer nicht mehr gehen. Unsere Öffnungszeiten werden immer länger. Der Spar oder Ikea überlegen, am Sonntag aufzusperren. Wer sitzt an der Kasse? Wir. Wo leben wir noch Familie? Wo können wir für den anderen da sein? Das wird nicht mehr gehen. Und wenn wir Ideen haben, dann sollen wir einfach sagen, so, das mache ich jetzt. Ich habe auch nicht gewusst, wie alle meine Lebensentscheidungen ändern. Ich habe die Weiche gestellt. Ich habe gesagt, dort möchte ich hin. Wie ich hinkomme, keine Ahnung.
Wenn man in Pension geht, ist man heute in der Regel mindestens noch 20 Jahre sehr fit, also 20 Jahre, wo man sehr, 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 sehr viel tun kann. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig, das zu sagen, eben Engagement für andere etwas tun, Nächstenliebe, das hat schon nicht zuletzt auch von der Psychologie her so einen negativen Touch bekommen, eben hilflose Helfer und eigentlich, man müsste doch zuerst etwas für sich tun. Und wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich den Eindruck, eben es geht auch oder vielleicht nur umgekehrt, indem ich eben für andere etwas mache, eben da kommt Sinn in mein Leben, da kommen solche Qualitäten wie Zufriedenheit oder Begeisterung oder Kraft oder Energie.
Aber ich muss schon was für mich tun. Also das habe ich auch nicht erkannt in meiner übermäßigen Selbstlosigkeit. Mir hat meine Mutter mal gesagt, auch die Übertreibung im Guten ist eine Sünde. Ja? Wenn man merkt, dass man am Zahnfleisch kratzt irgendwie. Und ich habe auch in der Politik immer gedacht, ich gebe und ich gebe und ich gebe, es nicht nur Soziales, also immer für den anderen. Und dann kommt der Moment, wo du dich nicht mehr spürst, wo du einfach sagst, oh Gott, jetzt bin ich wie ein Hamster im Radl. Also man muss, es steht ja nicht umsonst in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, in welcher Form das auch immer gemeint ist, wenn ich mir nicht mehr gefalle oder wenn ich mir denke, na, wie schaust denn du aus oder wie benimmst du dich oder so, dann kann ich auch nicht für andere da sein. Also ich muss schon schauen, dass es mir gut geht. Und an dem muss man sehr arbeiten. Und das ist sehr schwer in einer Zeit, wo wir so getrieben sind. Auch den Egoismus zu haben, ich brauche meine Zeit für mich. Wenn die Leute sagen, bis nach Vorarlberg fahrst du, bist du dumm. Und dann sage ich, wisst ihr, wie herrlich das ist, 4 Stunden im Zug für mich zu haben. Endlich einmal zu lesen, was ich will. Ich kann die Weihnachtskekse nicht mehr sehen, ich kann den Staubsauger nicht mehr sehen. Ich habe so satt alles zu Hause, ich bin froh, dass die Kinder wieder auf der Uni sind, dass mein Mann irgendwo ist. Und ich versuche immer Dinge positiv zu sehen, die mir gut tun. Ich könnte auch jammern und sagen, man ist so lange im Zug. Nein, ich gewinne einige Stunden für mich alleine. Niemand kennt mich, ich habe meine Ruhe und so weiter. Und aus dem heraus entstehen immer zufriedene Momente. Es ist das halb leere und das halb volle Glas. Das ist es. Und also es wäre fatal zu sagen, das hat vielleicht die Mutter Teresa gemacht, die immer nur gegeben, gegeben, gegeben und wie ein Zwiebel ohne Kern. Das bin ich nicht und ich war an der Kippe, dass es mich umfetzt. Das muss ich schon sagen. Vor lauter Geben und für die anderen das. Also inzwischen bin ich schon ein bisschen ein Egoist geworden. Auch.
Okay. Es braucht die Balance.
Ja, genau.
Jetzt ist hier eine Wortmeldung.
Sie haben gesprochen über wir verhungern mangels geistiger Nahrung. Können Sie vielleicht dazu noch ein paar Worte verlieren?
Ja, was ich damit meine, ist, ich war für die Jugend verantwortlich, auch im Land. Und was heißt für die Jugend verantwortlich sein? 6 Millionen Subventionen zu geben im Jahr für Dinge, die wir den Jugendlichen angeboten haben. Und wenn ich mit jungen Leuten geredet habe, haben sie immer gesagt, ihr hört uns nicht zu, niemand nimmt uns ernst und, und. Und dann sind wir draufgekommen, wie kommunizieren wir mit Jugendlichen? Wo holt ihr euch Informationen? Und ich habe gemerkt, nicht nur Junge, sondern dann auch Ältere, wir holen uns die Informationen nicht mehr, die wir brauchen, um eine eigene Meinung zu haben. Um zu sagen, dafür stehe ich und dafür stehe ich nicht, was wir so sehr bräuchten. Und dieses geistig Verhungern, meine ich, ist, lesen wir mal die Österreich, schauen wir uns mal diese ATV hoffentlich nicht zu oft an. Das ist Verhungern. Wir haben keine Nahrung mehr. Wir sehen nur mehr Homosexualität, gebrochene Ehen, Abtreibung in jeder Sendung, in jeder Sendung. Und irgendwann einmal geht es dann in eine Realität über, wo Kinder, die betroffen sind, auch nicht mehr feststellen können, ist das okay so, möchte ich das auch so oder nicht? Und viel habe ich habe zum Beispiel oft bei Vorträgen gehabt, weil wir über zerbrochene Ehen geredet haben und ich meine Verantwortung, eben auch Verhungern, gesehen habe, weil wir oft darüber diskutiert haben in der Politik, muss ich mein ganzes Geld, was ich habe, in die zerbrochenen Formen einer Beziehung, nenne ich jetzt, investieren oder in die stabilen, damit sie nicht zu zerbrochenen Formen werden. Ja, das waren lange Diskussionen, die wir auch hatten. Und wenn dann keine Meinungen mehr kommen, wenn alle sagen, du subventionierst die Privilegierten, die sich zu Wort melden können, die sich weiterbilden, die was im Hirn haben und du vergisst alle anderen, das stimmt eben nicht. Und da habe ich gemerkt, wir verhungern an geistiger Nahrung ist, dass wir uns nicht mehr genug, beides hin und her, auseinandersetzen, den anderen im Anderssein annehmen. Wenn Sie heute sagen, ich ticke kariert oder rot oder grün oder schwarz oder was immer, habe ich immer die Grundhaltung gehabt zu sagen, das ist ein Mensch, der vor mir sitzt. Ob er jetzt die rote Landeshauptfrau oder der karierte Landtagsabgeordnete oder wer immer war. Und da merke ich, wir effektiv verhungern, es interessiert uns nicht mehr. Fragen Sie mal junge Leute, was politische Bildung ist. Und mit politischer Bildung meine ich nicht, dass wir uns mit Politik auseinanderzusetzen haben, sondern wer führt uns? Das ist die nächste Generation. Wenn mir heute meine Friseurin sagt, Frau Landesrätin, ich kann nicht mehr, jetzt habe ich das 10. Lehrlingsmädchen und der muss ich seit einem Jahr sagen, wenn der Kunde reinkommt, nehmen Sie bitte Ihren Mantel, darf ich bitte Ihren Mantel haben? Und auf einmal sagt sie, geben Sie her Ihren Mantel oder schmeißen Sie ihn dorthin oder so. Ja? Da meine ich, wir verhungern, dass wir das Rüstzeug nicht mehr weitergeben. Und wir Eltern primär, ja, was wir völlig versagen, wir geben das immer weg, jeder soll in Betreuung, ab dem Kreißsaal in Betreuung. Damit überfordern wir total alle Pädagogen und Pädagoginnen, ja, denen wir weniger zahlen, aber wir geben ihnen sozusagen in die Hand, unsere Kinder die geistige Nahrung fürs Leben mitzugeben. Und dann haben wir auch noch Medien und vor allem Fernsehen, wo wir uns nur mal so hinsetzen können und den ganzen Dreck und Mist serviert bekommen und das normal finden, dass man seine Kinder austauscht. Muss man sich mal vorstellen. Die Supernanny und vom Fernsehen bepflege ich mich und der Herr Lugner mit seiner Magersüchtigen. Wer von uns steht denn noch auf und sagt, sind wir verrückt? Wir geben uns das. Und das ist ja, ich sitze auch davon, schaue mir das an und denke mir, du bist auch einer von dieser Einschaltquote. Und das ist, dieses Verhungern an geistiger Nahrung ist, wir lieben unsere Kinder nicht mehr.
Wir geben ihn, auch Lehrer stehen nicht mehr hinter den Kindern. Wir Eltern stehen nicht mehr hinter den Kindern. Wir glauben nicht mehr an sie. Gestern war spannender Jauch, glaube ich, in dieser Diskussion um den Wolf, wo irgendjemand gesagt hat, wenn in Österreich einer ein Kind 4 Fünfer hat und einen Einser, schimpft man das Kind, was, 4 Fünfer und so. Also, dass man sagt, hey, ein Einser, in wo bist du gut? Und da fördern wir dich. Und da versagen wir alle. Wir kümmern uns auch nicht mehr um, in Anführungszeichen, die Kids. Eine Jugendgruppe hat Mist gebaut in Kuchl, bei uns im Jugendzentrum. Die haben eingebrochen, haben einen Schaden von, glaube ich, 40.000 Euro. Und dann gibt es, wenn sie minderjährig sind, ich müsste es wissen, weil ich Sozialarbeiterin war, eine Organisation, Neustart, glaube ich, heißt die. Und die kümmert sich um diese Jugendlichen und sie mussten einen Teil zurückzahlen. Und die Idee der Jugendlichen war, mit mir nach Bosnien zu fahren, ja, und dort ein Häuser zu bauen. Na danke, habe ich mir gedacht, schon die Irokesen so, die Ohrringe da, die Ringe überall. Also mit denen da hinunterfahren, gut. Nur um zu sehen, Mangel an geistiger Nahrung. Wie ich mit denen losgefahren bin, dachte ich mir schon in Werfen, irgendwie fahre ich mit dem Zug wieder zurück, die sollen allein fahren, die halte ich nicht aus. Und dann ist mir bewusst geworden, dass niemand dieser Eltern von diesen 6 Buben mich überhaupt angerufen hat und gefragt hat, hey Frau Eberle, wo fahren denn meine Kids eigentlich hin? Muss ich dort Angst haben oder wo wohnen die oder was machen die? Und dann hat mir das so wehgetan, dass ich mir gedacht habe, was haben diese Kinder für Eltern, die sind 15 Jahre alt gewesen und 14, die sich nicht einmal kümmern, wo die eine Woche hinfahren. Diese Jugendlichen, ja, haben geheult Rotz und Wasser nach einer Woche, wie sie unten weggefahren sind. Aber wie sie angekommen sind, eine Sprache, sowas von ordinär, ich kann sie denn überhaupt nicht sagen. Also wie die mit Erwachsenen reden, wo ich mir denke, sagt dir niemand, dass das nicht geht? Das kannst du doch später im Beruf auch nicht. Nur, hey, Alter, und dann zu irgendeinem 3-mal den Namen gesagt, dann der nicht gehört, du Arsch, so geht das. Dann sagt er, ja, sag ich, ah, da hörst du, ganz arg. Und dann haben wir ihnen die Motorsäge in die Hand gegeben und haben sie Maschinengewehr gespielt mit der Motorsäge. Da habe ich gesagt, okay, wir bauen ein Haus. Nach einer Woche waren wir fertig. Das war ungefähr vor 3 Jahren. Diese 5 Buben zahlen mir monatlich entweder 10 Euro, 15 Euro oder 20 Euro für das Bier, was sie nicht getrunken haben. Also sie gehen aus, saufen jeden Abend oder fast jeden Abend, aber das, was sie nicht getrunken haben, machen sie sich aus, zahlen wir für Bauernhöfen bauen, damit jemand unten das Leben besser hat. Das nenne ich geistige Nahrung. Den Kindern einen Sinn mitgeben. Der hat trotzdem die Irokesen, der kommt trotzdem aus einem traurigen Elternhaus, aber er hat etwas im Leben mitgegeben, wo er sich daran erinnern kann in schweren Zeiten, dass es anderen noch schlechter geht und dass ich für denjenigen etwas tun kann. Auch wenn ich noch so krank und gestört in Anführungszeichen bin. Aber damit wollte ich sagen, die Verantwortung haben wir. Wenn ich nach Hause komme und mein Sohn Antonius lümmelt mit seinen Haxen am Küchentisch und ich sage nicht, Antonius, du kannst nicht so lümmeln, wenn deine Mutter reinkommt. Wer soll es ihm sagen? Dann wird er am Arbeitsplatz genauso lümmeln. Wenn ich zu meinen Kindern ins Zimmer reingehe, klopfe ich an, weil ich möchte, dass die Kinder bei mir auch anklopfen. Das ist eine Form der Achtung. Und das fehlt, diese geistige Nahrung oder Wertenahrung oder wie immer. Und das müssen wir vorleben. Und das macht mir so Sorge, auch wenn man so am Bahnhof herumsitzt, was da für Kids rumrennen, wo ich mir denke, wo sind eure Eltern? Wo sind die, die euch lieben? Nicht nur erziehen, die euch einfach lieben. Warum müsst ihr hier rumhängen? Und da tragen wir alle eine Verantwortung, nicht ich. Jeder für sich in seinem Kreis. Oder mal einen anreden. Was ist mit dir los? Brauchst du mich? Gehen wir auf einen Kaffee. Ich kann Ihnen noch eine kurze Geschichte erzählen. Mein erster Auftritt als Politikerin, grauenhaft. Podium, ein bisschen höher wie hier, 200 Jugendliche, hat geheißen Bezirksjugendgespräch oder so. Ich habe mir nur die Hände so, es war mir schon so schrecklich. Und da war so ein Hin und Her und dann sagt ein Jugendlicher ungefähr so weit weg, wie Sie jetzt, redet was und ich sage, ich habe dich nicht verstanden, mit wem redest du? Und er sagt, mit dir, du schwindliger Anten. Mit dir, du schwindliger Anten. Was passiert? 200 Jugendliche, super, jetzt hast du es ihr gegeben. Ich habe geglaubt, es schwillt mir der Kamm. Wie kommt der Kerl dazu? Muss man sich mal vorstellen. Mir als Politikerin, weil ich freiwillig bin für den und alle anderen applaudieren. Da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Mir sind die Tränen in die Augen geschossen, weil es mir, das verletzt mich einfach. Nur weil ich Politikerin bin, weil ich mich da in das Spielfeld stellen muss, ich mich nicht anfliegen. Da bin ich hingegangen zu ihm, bin so durch die Reihe durch und habe gesagt, steh auf, komm, alles so, wir tauschen jetzt. Ich setze mich jetzt hin und du gehst bitte nach vorne, eine halbe Stunde. Und dann möchte ich, dass du siehst, wie es mir geht. Ich bin neu in meinem Amt, den Beruf noch nie gemacht, ich möchte sehen, wie es dir geht. War ein Riesending, geh mal, na, geh mal nicht und so. Es war unangenehm, es ist fast gekippt. Dann ist der gegangen. Ich bin heute noch mit dem im besten Kontakt, weil ich vorher gesagt habe, Kaffee trinken. Ich habe dem wirklich viel durchs Leben geholfen. Ein Kerl, der nicht weiß, dass man die Kappe abnimmt, wenn man irgendwo reingeht, die Hosen hat oder da unten hängen, die Ketten hat oder so. Ja? Heute sagt er noch schwindelige Anten. Ich mag ihn. Und für den würde ich meine Hand ins Feuer legen und den trage ich auch durch. Und inzwischen mag er mich auch. Warum? Weil ich ihm die Schneid abgekauft habe. Und das trauen wir uns nicht mehr. Das ist immer die, mit welcher Würde ich auf den Zug, wenn ich den bepflegelt hätte oder nachher was gesagt, unmöglich. Dann hätte es geheißen, wo die Politiker mit den Jugendlichen umgehen. Aber ihm zu sagen, tauschen wir, ich möchte mal sehen, dass du siehst, wie schlecht es mir geht da oben. Das meine ich. Anreden und sagen, komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein, was ist los mit dir? Und da passieren wunderbare Dinge. Aber ich mache es ja auch, weil es mir dabei gut geht. Das ist nicht nur zu geben, man kriegt so viel zurück.
Gut, dann möchte ich schließen mit dem Dank. Dank an Sie noch einmal, liebe Frau Ewerle, dass Sie gekommen sind. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie diesen Abend reserviert haben. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist der Marius Keckheis, der den Ton gemacht hat, der Jürgen Gorbach und Dietmar Brunner, die an der Kamera waren. Wie gesagt, das, was Sie hier gesehen haben, das sieht man auch auf unserer Homepage. Und man kann auch den Vortrag herunterladen, also downloaden, wie das heute schön heißt. Die Regie hat Stefan Sutterlütti gemacht. Gabi Pietsch hat die Kartenreservierungen vorgenommen. Da sind wir auch dankbar, wenn Sie sich anmelden und auch abmelden, wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht kommen können. Das ist für uns sehr wichtig. Wie gesagt, Sie können das im Internet jederzeit nachschauen. www.ak-vorarlberg.at ist unsere Homepage. Der Jürgen Gorbach stellt das jeweils hinein. Der nächste Vortrag ist in 14 Tagen, hier am 24. Jänner. Wieder um 19.30 Uhr, da kommt eine junge Philosophin, die Rebecca Reinhardt, und die spricht zum Thema Odysseus oder die Kunst des Irrens. Sie ist eine Philosophin, die philosophische Beratungen macht, also nicht als Psychologin, sondern als Philosophin macht sie Beratungen. Und ich denke, es ist ganz was Wichtiges, weil es um Wege aus der Perfektionsfalle geht. Das ist auch die Perfektion, die uns ja auch in vielem hindert, wenn man im Vorhinein eben alles klären und alles ganz richtig machen will, dann ist so ein Einsatz nicht möglich. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.